Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte in der Apostelgeschichte von dem Finanzminister aus Äthiopien, ein Kämmerer, wie man da schreibt. Ein Finanzminister war in Jerusalem und war auf dem Weg nach Hause. Und wahrscheinlich hat er sich in Jerusalem das Buch Jesaja gekauft und das hat er studiert und hat gelesen. Aber er ist nicht ganz klar gekommen. Uns geht es auch manchmal so, dass man mit den Schriften nicht ganz klar kommt, dass man es nicht versteht. Und dann hat der Herr einen Engel gesandt zum Philippus und der hat ihn angewiesen, dass er sich dieser Karawane da anschließt, mit dem Hintergedanken, dass der Philippus dem Kämmerer dann das Evangelium verkünden kann. Ich lese mal aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Abvers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich dem Wagen an. Hier ist ja schon mal interessant, wir sehen mal, der Geist, der Heilige Geist, spricht zu Menschen. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Also der Kämmerer hat scheinbar laut gelesen. Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle in der Schrift, ich habe extra nachgeschaut, ist Jesaja 53,7. Die Stelle in der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Also er ist gestorben. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Das heißt hier, welche Nachkommen soll er haben oder welchen Stammbaum, wenn er sterben muss? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Also das war sein Gedankengang. Meint er sich selber, der Jesaja, oder spricht er von irgendjemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Also der Philippus hat dann das Evangelium verkündet, aber ich denke, dass er da schon längere Zeit mit diesem Kämmerer gesprochen hat und Fragen gehabt hat und ein Frage-Antwort-Spiel sich ergeben hat. Weil es heißt hier weiter: Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Denn er zog seinen Weg mit Freuden. Also er hat ihm wirklich das ganze Evangelium verkündet und dass er sich taufen lassen soll auf den Namen Jesus. Und der Kämmerer war scheinbar begeistert und als er Wasser gesehen hat, war er gleich dabei und er hat gesagt: Ja, da kann ich mich taufen lassen. Also der Philippus, der musste ihn nicht erst überreden. Na komm, da wäre Wasser, könntest du nicht taufen lassen oder so, wie es heutzutage oft passiert. Nee, der war richtig feurig. Der war voller Freude und er ließ sich sofort taufen, wurde gerettet in einem Nu. Er wurde gläubig und ließ sich taufen. Also so soll es eigentlich sein. Also er hat wiederum Jesaja 53 gelesen, wo ich ja immer schon sage, das ist so diese typische und deutliche Prophetie auf die Kreuzigung und die Erlösung, auf das Evangelium von Jesus hin. Und dieses Wort von Jesaja wurde ja erfüllt, als Jesus auf Golgatha ans Kreuz genagelt wurde. Jetzt lese ich einmal Jesaja 53 ab Vers 3, weil wir haben da immer ein bisschen ein Übersetzungsproblem. Da sehen wir schon, Apostelgeschichte klingt schon wieder ganz anders wie das Original. Und heutzutage gibt es ja auch jede Menge verschiedene Bibelübersetzungen und immer sind ein paar Nuancen unterschiedlich und manchmal sind größere Unterschiede. Und da müssen wir uns damit beschäftigen und müssen schauen, was ist der tiefere Sinn hinter dem Ganzen, weil da kommt jede Übersetzung ziemlich aufs Gleiche hin. Jesaja 53,3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also da steckt ja ziemlich viel drin, das ganze Erlösungswerk. Und wenn wir da lesen, wir irrten umher wie Schafe, oder wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ja, wir, das sind die Juden damals. Ja, die ganzen, die ihn abgelehnt haben, das jüdische Establishment, die Pharisäer, Schriftgelehrten, Priester und das ganze Drumherum. Die sind damit gemeint. Also weil wir haben ja Jesus nicht abgelehnt, wir haben ihn ja angenommen. Also wir sind nicht dieses Wir. Und hier ist wieder dieser Vers 7, dass er seinen Mund nicht auftat wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und hier ist es wieder, aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Also er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Das sind halt so Ausdrücke von damals, unterm Strich. Er ist ermordet worden, er ist gestorben. Und deshalb auch keine Nachkommen und deshalb auch kein Geschlechtsregister und so weiter. Und hier wird uns immer wieder gesagt, was dadurch für uns herausgekommen ist, dass der Herr ihn zerschlagen hat wegen uns, damit wir ja, den Segen haben, das Leben haben, dass er den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen wird, weil er sich ihre Sünden selbst aufgeladen hat. Ja, das ist alles da drin. Und ich denke, der Philippus hat dem Kämmerer das alles dann haarklein erklärt, was da gemeint ist. Schade, dass es damals noch keine Videoaufzeichnungen gab. Es wäre richtig interessant, das mal zu hören und zu sehen, wie die Sache da vonstatten ging. Aber da sind jetzt drei Worte drin, die man so oft überliest, und auf die möchte ich heute eigentlich eingehen. Da sagt Jesaja, zu unserem Frieden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Vers 5 war das. Das ist das, wo wir heute hinwollen. Er wurde gestraft für unsere Sünden, damit wir Frieden haben. Welchen Frieden? Frieden mit Gott natürlich. Frieden mit Gott. Und weiter unten im Vers 11 sagt uns hier der Jesaja, dass Jesus uns zur Gerechtigkeit verhilft. Das heißt, er verhilft uns durch unseren Glauben, durch Glauben an Jesus und sein Erlösungswerk zur Gerechtigkeit. Denn vielen, an den vielen sind alle die, die das glauben. In dem Fall war es der Kämmerer, Jesus, obwohl er auch schon nicht mehr auf der Welt da war, hat diesem Kämmerer zur Gerechtigkeit verholfen. Er wurde getauft, von seinen Sünden abgewaschen, und wenn die Sünde weg ist, bleibt bloß nur Gerechtigkeit, oder? Weil Gerechtigkeit bedeutet Sündlosigkeit. Und da hat Jesus diesem Kämmerer durch sein Evangelium zur Gerechtigkeit verholfen und zum Frieden mit Gott. Das ist das Schöne am Evangelium. Wir haben Frieden mit Gott. Zu unserem Frieden ist Jesus gestraft worden. Die Gabe der Gerechtigkeit, heißt es im Römer 5,17, ist ihm geschenkt worden und ist auch uns geschenkt worden. Die Gabe, ein Geschenk ist uns gegeben worden. Und dieses Geschenk nennt sich Gerechtigkeit. nennt sich Sündlosigkeit. Warum? Weil uns vergeben wurde, weil unsere Sünden abgewaschen wurden. Einfach weg, weil sie auf ihn gekommen sind. Er wurde ja bestraft wegen unseren Sünden. Deshalb haben wir Frieden mit Gott. Und diese Gerechtigkeit bringt uns diesen Frieden. Wenn die Sünde noch da wäre, hätten wir nicht Frieden mit Gott. Wir würden immer Angst haben vor der Strafe. Und das ist das Problem vieler religiösen Leute. Angst vor Strafe von Gott wegen ihren Missetaten, wegen ihren Sünden. Und weil sie feststellen, so perfekt sind wir doch noch nicht, wie wir sein sollten. Römer 5,1 sagt uns der Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Da wir nun gerechtfertigt worden sind, ist abgeschlossene Sache, Tatsache. Ja, ist aber auch nicht abgeschlossen und dann wieder weg, sondern dauerhaft gültig. Und er sagt hier aus Glauben, nicht aus Werken, nicht aus, keine Ahnung, was du meinst, was vielleicht dir dazu helfen würde. Es ist rein der Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk. Das hat dir die Rechtfertigung gegeben. Deshalb hast du Frieden mit Gott. Deshalb sind wir versöhnt mit Gott. Deshalb werden wir nicht mehr gestraft, weil er die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Deshalb ist er ja das Lamm Gottes, das Opferlamm, das Sündopfer. Und er sagt uns klar, dass wir dadurch mit Gott versöhnt sind. Und wenn wir mit jemandem versöhnt sind, dann darf man mit ihm auch wieder Gemeinschaft haben. Dann darf man wieder mit Gott eine Liebesgemeinschaft haben. So soll das sein, nicht so eine, ach, gibst du mir, gebe ich dir. Mehr wollen wir nicht, sondern eine Liebesgemeinschaft mit Gott. Ja, das ist das, wo der Heilige Geist die Gemeinde, die Gläubigen hineinführen will. Also du musst wissen, du als Gläubiger, du bist gerechtfertigt, bist sündlos dargestellt in ihm und du kannst in diese Liebesgemeinschaft mit Gott eintreten. Du wirst nicht mehr bestraft, weil die Strafe ein anderer bereits trug, auch wenn du nicht perfekt bist. Wir wissen alle, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler, kleinere und größere. Wir wissen auch, dass der Herr uns verändert durch seinen Geist von innen heraus und durch das Wort. Aber die Grundsache ist, dass die Sünde beseitigt ist, die Sündennatur weggenommen ist, die von Adam her in uns steckte und wir gerechtfertigt wurden und das verändert uns. Und das hat uns versöhnt mit Gott. Kolosser 1, 19 bis 22. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, in Jesus, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ja, durch das Opfer von Jesus, durch sein Fleisch, schreibt er hier. Es sind da wieder Verse, die kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Durch ihn, durch Jesus, hat Gott alles mit sich versöhnt. Er hat Frieden gemacht durch sein Blutopfer, das er am Kreuz vergossen hat. Und euch, sagt er hier, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Also auch wir waren einst entfremdet, als wir noch nicht gläubig waren und nicht wiedergeboren waren, waren wir von Gott entfremdet. Ja, wir waren nicht Freunde Gottes, sondern wir waren getrennt. Ja, er sagt hier sogar Feinde. Feinde Gottes waren die Kolosser und auch wir, weil wir nach unserer sündigen Gesinnung nach böse Werke taten. Aber hier, Vers 22, geht es weiter. Hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Er hat Versöhnung gewirkt durch sein Opfer, das Opfer seines Leibes und seines Blutes am Kreuz und hat uns dadurch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Kannst du dir das vorstellen, dass du heilig, tadellos und unsträflich vor Gott stehst? Wenn nicht, Da musst du darüber nachdenken. Das ist nämlich das Wort und das ist die Wahrheit. Das Blut von Jesus hat die Sünde von dir weggenommen durch den Glauben. Und somit bist du mit Gott versöhnt und somit bist du heilig, tadellos, unsträflich, sündlos gemacht. Ja, wenn du das eine Wort nimmst, unsträflich, wie bist du? Unsträflich, du wirst nicht mehr gestraft, heißt es. Da kann eigentlich bloß noch ein Halleluja folgen, oder? Oder hättest du gerne, dass du gerichtet wirst, dass du verurteilt wirst, dass du, wie manche sagen, ins Fegefeuer gehst oder direkt in das Höllenfeuer? Das will doch keiner. Aber da geht ein Sünder hin. Der ist nicht unsträflich, der Sünder. Der Sünder wird wegen seiner Sünde gestraft. Ob viel oder wenig Sünden, groß oder klein, egal. Er hat die Sündennatur von Adam drin. Er ist unter den Tod gekommen, er ist unter den Fluch gekommen und hat die Herrlichkeit Gottes einfach nicht. Er ist, wie wir gerade gelesen haben, eigentlich ein Feind Gottes in der Gesinnung und seinen Werken. Aber wir haben Gnade empfangen. Wir wurden beschenkt mit seiner Gerechtigkeit und sind unsträflich. Du und ich, wir werden nicht mehr getadelt, wir werden nicht mehr bestraft, weil er uns durch sein Blut gewaschen hat und heilig gemacht hat. Das muss sitzen. Das muss bei einem Christen sitzen. Das ist die Basis des Evangeliums. Die Religion oder die religiösen Leute haben das total verdreht und haben den Christen ihr Gewissen total durchsäuert mit diesem Zeug und ein schlechtes Gewissen gemacht. Und ja, wie hat der Luther gesagt, wenn der Taler im Beutel klingt, die Seele aus dem Feuer springt und so, ja, Geld kassieren, Ablasshandel und so weiter, schlechtes Gewissen einfach machen, um die Leute damit zu erziehen, dorthin zu drehen, wie sie sie haben wollen, so ungefähr. Und das ist genau das Übel dieser religiösen Leute und religiösen Geister. Vielleicht müssen wir jetzt einmal die Frage stellen oder sich jeder selber stellen, wann hast du zum letzten Mal bekannt, dass du gerecht, heilig, tadellos und unsträflich durch den Glauben bist? Denk mal darüber nach. Wann hast du zuletzt das gesagt, dass du gerecht bist, dass du heilig bist, tadellos, unsträflich, sündlos, weil das Blut Jesu dich gewaschen hat, dich gereinigt hat, dich gerecht gemacht hat? Oder wann hast du zuletzt gesagt, ich bin geliebt und angenommen, von Gott geliebt und angenommen? Das sind Glaubensaussagen, die solltest du am besten jeden Tag einmal oder oftmals sagen oder zumindest damit auch denken, wenn es mit dem Sagen gerade nicht passt. Aber Sagen ist immer noch besser und wichtiger als nur Denken, weil das gibt Auswirkungen in deinem Leben. Das verändert deine Haltung, das macht das Wort lebendig und schafft den rechten Glauben in dir. Ja, wenn du immer bloß sagst, ach ich Depp, ach ich Tollpatsch, ach ich Sünder oder mit mir wird es ja nichts und ich werde wieder von Gott gestraft, ja, dann hast du die Richtung falsch eingeschlagen. Dann ganz schnell umkehren und das anschauen, was du im Glauben bist, und nicht das anschauen, was du nach deinen Werken bist. Da freut sich der Teufel. Ja, das hat's wieder schön gesagt. Hallo, der hat mich ja richtig eingeladen. Jetzt kann ich mal wieder richtig zuschlagen. Und dann hast du das Problem. Und dann denkst du, Gott hat dich gestraft, weil irgendwas nicht richtig gemacht hast oder so. Genauso läuft das Spielchen ab. Wenn du aber bekennst, dass du heilig, gerecht und tadellos bist, was machst du dann damit? Dann baust du den Brustpanzer der Gerechtigkeit auf. Und dann kommt der Teufel und sagt, schade, keine Chance, die glaubt mir mein Zeug nicht. Religiöse Leute denken oft, ja, weil ich dieses oder jenes Schlechte getan oder gesagt habe, jetzt ist mir dieses Unglück oder wird mir ein Unglück geschehen, ach, weil ich wieder so gesündigt habe oder so. Das ist religiöses Gedankengut. Aber das entspricht nicht dem Neuen Testament. Das entspricht auch nicht Jesaja 53. Das entspricht nicht einer Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das entspricht auch nicht der Versöhnung, wie es heißt, er hat Frieden gemacht zwischen Gott und dem Menschen. Ja, und wenn dir diese Versöhnung erst einmal richtig klar geworden ist, Wenn du das ja, nicht bloß jetzt weißt, das einmal wieder für eine Stunde lang, weil du es gehört hast, wenn dir das durch und durch gegangen ist, wenn das Tag ein Tag aus klar ist, dass du mit Gott versöhnt bist, dass du Frieden mit Gott hast, dann hat das riesige Auswirkungen auf dein ganzes Wesen und auf dein ganzes Sein und auf das ganze Umfeld letztendlich dann. Und dann hast du als allererstes keine Verdammnis mehr in dir. Dein Herz verurteilt dich nicht. Also du hast nicht dauernd irgendein schlechtes Gewissen so im Hinterstüberl, ob nicht doch irgendwo irgendwas, weil, ach, heute läuft es wieder gar nicht so gut. Und wenn man ganz ehrlich ist, der Gedankengang, Gott steckt dahinter. Ah, er will mich erziehen, ist dann noch der fromme Ausdruck, wo man das ein bisschen kaschieren kann. Aber das ist alles Lüge. Wer dahinter steckt, das ist der mit den Hörnern da am Kopf, wie man immer darstellt. Ja, also, wenn du keine Verdammnis mehr hast, wenn dein Herz dich nicht verurteilt, kein schlechtes Gewissen mehr da ist, weil du weißt, du bist versöhnt, du hast Frieden mit Gott, dann kannst du mit Freimütigkeit im Gebet zu deinem Papa kommen. Und er wird dein Gebet sogar beantworten. Halleluja, er wird es erhören. Wenn du nicht irgendeinen Blödsinn bist, ja, muss man einwenden. Aber dann wird er dir sagen, was Sache ist. Haben wir vorher gehört, der Geist sprach. Und der Geist kann auch zu dir sprechen, wenn du offene Ohren hast, wenn du dich wirklich auf ihn einlässt. 1. Johannes 3,21 bestätigt es. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn dein Herz, dein Gewissen dich nicht verurteilt, Verdammnis in dir trägt, dir schlechtes Gewissen macht, dann hast du eine Freimütigkeit. Ja, dann kannst du kommen. Zu deinem Papa, zu deinem Freund, zu dem, mit dem du Frieden hast. So geht man auf einen Menschen zu, mit dem man eine gute Beziehung hat, freimütig. Ja? Mit dem Menschen, mit dem man ja, ein bisschen so im Clinch war oder nicht ganz mit dem übereinstimmt, da geht man ein bisschen mit Vorsicht vor, oder? Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn diese Freimütigkeit da ist, weil die Verdammnis weg ist, dann kommst du einfach: Hallo Papa, da bin ich mal wieder. Und danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Danke, dass du Jesus für mich geopfert hast. Und danke, Papa, dass du mir jetzt hilfst, weil da habe ich ein kleines Problem. Und dann kannst du da mal schildern und dann kannst du bitten und da wird dir antworten. Einfacher geht's fast nicht. Aber die Religion hat alles total kompliziert gemacht. Ja, zur Buße beten auf 10 Vater unser und 10 gegrüßet seist du Maria und so weiter. Und den Engel des Herrn musst beten und den Rosenkranz musst beten und Wallfahrten musst noch gehen. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht irgendwas. Da kannst du lang schauen, da wird nichts passieren. Da holst du dir vielleicht noch irgendeinen anderen Kandidaten ins Boot. Der wird dann seinen Preis verlangen. Ja, der Satan schenkt dir nichts umsonst. Der kann dir vielleicht auch mal ein bisschen was geben, was meinst du, ja, das ist ja super. Aber das ist ein hoher Preis. Vorsicht, wenn du einlädst. Wenn diese Wahrheiten in uns Raum eingenommen haben, dann verurteilt unser Herz nicht mehr. Dann haben wir diese Freimütigkeit. Der Ankläger ist der Satan. Ich habe übrigens erst gelesen, Satan ist eigentlich nicht der Name. Ja? Satan ist eigentlich ein Titel. Satan übersetzt ins Deutsche heißt Ankläger. Und genau das macht er. Und das macht er liebend gern. Er will die Christen immer anklagen. Mit dem Gesetz und mit irgendwelchen Geboten und Vorschriften, was die Menschen sich einfallen haben lassen. Satan ist der Ankläger. Damit wir uns schuldig fühlen, damit wir im Verdammnis sind, ja, damit wir ja nicht aus dieser Häschen in der Grube Mentalität rauskommen und aufstehen in der Gewissheit, wer wir in Christus Jesus sind, das versucht er krampfhaft zu verhindern. Also der Teufel heißt nicht Satan, sondern er ist ein Satan. Er ist ein Ankläger. Der Teufel ist der Ankläger, der Verkläger der Brüder wird er in der Offenbarung 12,10 auch genannt. Das ist einfach sein Job. Aber Jesus ist nicht der Ankläger. Jesus ist der Versöhner. Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist der, der uns den liebenden Gott, den unseren Papa offenbart hat. Das sind Unterschiede, oder? Das Welten dazwischen. Und die Offenbarung 12 sagt uns auch, dass man diesen Ankläger überwinden kann, durch das Blut des Lammes und wegen dem Wort ihres Zeugnisses, heißt es hier. So haben die diesen Verkläger, diesen Satan überwunden. Und das gilt für uns auch noch. Ja, berufe dich immer auf das Blut des Lammes. Ja, und gib dem Wort, diesem Evangelium, ein Zeugnis, indem dass du es bekennst. Dieses Bekennen ist nicht bloß eine Erfindung von mir, weil ich da das immer predige, sondern es ist eine Erfindung Gottes. Es drückt deinen Glauben aus und es ist dir gegeben, damit was weitergeht, damit was vorwärts geht in deinem Glaubensleben. Also berufe dich auf das Blut des Lammes und auf das Wort Gottes, auf das Evangelium und benutze deinen Mund, deine Zunge. Es macht Sinn. Also zusammengefasst, nicht Gott klagt seine Kinder an wegen irgendeines Übertretens seiner Gebote, sondern es ist der Satan, der dich anklagt, wenn da irgendwas ist, wo du dran knapperst. Ja, beiß nicht an. Der Satan ist, fast könnte man vergleichen mit einem Angler oder einem Fischer. Der wirft seine Angel aus mit einem kleinen Köder und Christen sind oft einfach unwissend oder, ja, ich sag so brutal, dumm und beißen immer wieder an. Beiß der Lüge nicht an. Ja, wenn du angebissen hast, dann hast du einen Haken im Gaumen und dann musst du erst schauen, dass du es wieder losbringst. Also merkt euch das ganz fest. Gott klagt seine Kinder nicht an. Ja, Gott verändert es einen durch den Geist und durch das Wort. Aber er klagt nie an. Er freut sich über dich. Er ist glücklich, weil du an Jesus glaubst und an dieses Blutopfer am Kreuz. Da freut er sich drüber. Und wie gesagt, wenn ein Christ diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, wie er in Epheser 6 beschrieben ist, im Glauben fest trägt, dann prallen diese Anklagen vom Verkläger der Brüder, von Satan, einfach daran ab. Weil jemand, der den Brustpanzer der Gerechtigkeit trägt, der weiß einfach ganz sicher, ich bin gerecht und sündlos und tadellos und unsträflich und heilig. Und sagt, was willst du eigentlich? Verschwinde, heb dich hinweg, Satan, du Lügenschimmel, ja, sag mal, oder? Und jetzt kommt das nächste Ding, wo das wieder Auswirkungen hat. Es hat Auswirkungen auf dein Gebetsleben. Ja, jeder möchte doch gerne, dass seine Gebete auch erhört werden und Auswirkungen haben und es zustande kommt, was man ihn bittet, oder? Und da gibt es einen tollen Vers, das heißt in Teil B, Jakobus 5,16b. Da schreibt der Jakobus, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ja, wenn du weißt, sicher bist, dass du gerecht bist, dann hat dein Gebet eine Wirkung, eine Auswirkung. In einer anderen Übersetzung, ich glaube aus dem Englischen ist sogar, es fügt der Kenneth Hagin oft an, da steht dann noch dabei, wenn es ernstlich gemeint ist. Viel vermag eines gerechten Gebet, wenn es ernstlich gemeint ist. Und da ist auch noch ein kleiner Schlüssel verborgen. So Larifare 0815 Gebet, blablabla, haben wir wieder mal gebetet, ja, schauen wir mal. Das ist kein ernstliches Gebet. Ein ernstliches Gebet ist, wenn jemand in einer Sache wirklich bewusst sich zu Gott hinwendet, zu Jesus hinwendet, den Namen Jesus benutzt, sich auf bestimmte Verheißungen und Schriftstellen beruft und da anklopft und so hartnäckig ist, bis er Gehör findet. Ja, und dann kommt es auch zustande. Das ist ein Gebet, das Gott gefällt. Es ist ein ernstliches Gebet. Das heißt jetzt nicht, dass du wegen jeder Kleinigkeit stundenlang beten musst. Das hat mit der Länge des Gebets weniger zu tun, aber mit der Einstellung, mit der Richtung, zu wem wende ich mich jetzt eigentlich? Ja, und nicht so nebenbei, ach, könnte ich vielleicht doch Maria noch mit ins Boot holen oder irgend so einen Heiligen oder irgend so ein Amulett oder keine Ahnung, was die Leute alles haben. Wer sowas macht, dann sagt der Herr, gut, dann machst du das aber ohne mich. Der Herr spielt nicht in derselben Liga wie Heilige, Mutter Gottes, Amulette oder was es für einen Scheiß alles gibt. Entweder Jesus oder nichts. Da gibt es nicht irgendwie zwei Gleise oder Vermischung. Wer vermischt, der betrübt den Heiligen Geist und dann schleichen sich andere religiöse Geister ein und irgendwann hat er ein Problem und weiß gar nicht warum und meint, ich habe doch eh gebetet, habe doch eh alles so und so und so und so gemacht. Eben nicht. Das Wort ist Maßstab. Also ein Gerechter, dessen Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Da kommt was dabei raus, das wird erhört, da geschehen Zeichen und Wunder, wenn es sein muss. Weil ein Gerechter ist ein Kind Gottes. Und er betet zu seinem Vater im Himmel, dem allmächtigen Gott, und stell dir vor, er wird erhört. Halleluja. Und Gott steht nicht da und sagt, ja, dein Gebet, das kann ich dir jetzt nicht erhören, weil du bist so ein furchtbarer Sünder, was du gestern wieder alles getan hast und so weiter. So ist es nicht. Auch Jakobus, Kapitel 1, Vers 5, da geht es auch ums Gebet. In dem Fall betet er um Weisheit. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und jetzt kommt ein Zwischensatz. Der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Die Weisheit, um die er gebeten hat in einer Sache. Also hier sagt er, Gott gibt allen willig und macht keine Vorwürfe. Er hält dir dein Verhalten, deine Sünden und dein, keine Ahnung was, nicht vor. Er ist froh, wenn du kommst zu ihm und um Weisheit bittest und um eine bestimmte Sache bittest, weil das ehrt ihn. Ich kann mir vorstellen, dass Gott manchmal traurig ist, weil seine Kinder nicht zu ihm kommen, weil sie versuchen, ihre Probleme selber zu lösen, weil sie versuchen, über Ärzte und Medizin und über Internet und weise Sprüche und Geschichten und Homöopathie und was weiß ich, was noch alles gibt, versuchen, ihre Probleme zu lösen. Gott ist noch der letzte Notnagel. Wenn alles andere nicht geholfen hat, ja, dann kommt vielleicht der himmlische Papa auch noch mal zum Zug. Und das ist eigentlich unfair ihm gegenüber. Das ist unfair. Er soll die Nummer eins sein, ja? Und dann bist du richtig dran. Dann freut sich dein Papa und dann ist es auch ein Gebet, das er erhören wird. Ansonsten heißt es, ja, jetzt bin ich wieder noch gut genug, sozusagen, wenn der Professor und die Medizin und der schlaue Internetratgeber wieder nichts weiß. Erst Gott, ja, und intensiv. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Ja, wenn ernsthaft betest, wenn du da wirklich zu deinem Papa gehst, ohne andere Möglichkeiten, ohne andere Türen noch im Hinterkopf zu haben. Das ist Glaube. Ja, ich sage nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass man nicht zum Arzt gehen soll oder darf. Wenn der Glaube nicht so weit ist, dann nimm den Arzt in Anspruch. Aber erst kommt der Glaube, erst kommt dein Gebet. Und dann bist du richtig dran. Und dann kannst du deinen Glauben noch höher trainieren. Als Gerechter kannst du kommen, dann steht deinem Gebet nichts im Wege. Der Gemeinschaft mit Gott steht nichts im Wege. Außer du hast dem Satan, dem Verkläger, geglaubt und er hat dir was untergeschoben, hat dich verklagt und er macht es ja immer so. Er verklagt dich und gibt sich als Gott aus. Das ist der gemeinste Trick, den er anwenden kann. Und du meinst, Gott hat mich jetzt wieder am Schlawittchen, weil dieses oder jenes. Und manchmal sogar hast du gar nichts angestellt und trotzdem meinst du, Gott hat mich am Schlawittchen, er will mir jetzt wieder irgendwas irgendwie strafen oder irgendwie erziehen oder deshalb habe ich die Schwierigkeiten gehabt, aber Gott schickt. Gott schickt dir keine Schwierigkeiten. Versteh das. Die Schwierigkeiten kommen entweder von Satan oder sie kommen durch deine Dummheit, weil du dem Satan auf den Leim gegangen bist. Und weil du nicht geschaut hast oder gefragt hast, was Gott zu der Sache sagt und nicht um Weisheit gebeten hast, dann machst du dein eigenes Ding. Da entstehen Schwierigkeiten. Aber Gott schickt dir keine Schwierigkeiten. Oder hast du deinen Kindern Schwierigkeiten geschickt? Jetzt machen dir mal so richtig die Hölle heiß. Kleiner Mann, wenn du deinen Sohn so mit 10 Jahren, und dann schauen wir mal, wie du reagierst. Hast du das getan? Nein. Also, und unser himmlischer Papa ist noch viel besser, als wir irdischen Eltern auch überhaupt sein können. Deine Gemeinschaft mit Gott soll ungetrübt sein. Wie gesagt, wenn du da noch irgendwo versteckte Verdammnis hast, die du ja niemals zugeben würdest, nein, nein, aber dann musst du trotzdem an dir arbeiten, an der Wahrheit, im Gebet mit Jesus und am Bekenntnis, was du in ihm bist, dass diese Verdammnis sich einfach verdünnisiert. Und das ist ein Prozess. Wenn du eine Türe zumachst, kommt sie oft vom Fenster wieder rein. Das ist eine gemeine Sache mit der Verdammnis, weil der Satan dahinter steckt. Der möchte uns im Verdammnis halten. Aber da müssen wir eben dran arbeiten, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit in erster Linie, aber auch mit dem Schild des Glaubens und zurückschlagen mit dem Schwert des Geistes. Der Paulus hat uns das so wunderbar bildlich dargestellt mit so einer Rüstung von einem römischen Soldaten, dass wir wissen, was wir da eigentlich haben. Wir haben Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn, sagt Epheser 3,12. Wir haben sie. Ja, wir haben diese Freimütigkeit, wenn die Scheiß Verdammnis weg ist, wenn wir Frieden mit Gott haben. Dann kommen wir wieder ein bisschen zurück zu unserem Thema. Frieden mit Gott, weil die Strafe lag auf ihm, auf dem Lamm, auf dem Opfer. Er wurde abgestraft, richtig gehend abgestraft. Richtig dicke, wenn du dir diese Kreuzigungssache mal ein bisschen durchdenkst, vor Augen malst. Er wurde wirklich extrem gestraft. Bis zur Unkenntlichkeit hat man ihn verstümmelt dort. Ja, er hatte keine Pracht und kein Aussehen, heißt es immer ja, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte, dass jetzt das der Jesus ist. So hat man ihn zugerichtet. Wenn du die ganze Geschichte mal ein bisschen durchliest, den Bart haben wir ausgerissen, eine Dornenkrone am Kopf gesetzt, mit Geißeln, mit eingeflochtenen spitzen Krallen, dass das Fleisch rausgerissen hat, mit Stöcken geschlagen, bespuckt und dann noch hingenagelt, nachdem er das Kreuz auf den Berg raufschleppen musste. Also da kannst du dir wirklich vorstellen, dass man nicht mehr erkannt hat, wer er war. Alles voll Blut, grün und blau und angeschwollen wahrscheinlich und keine Ahnung. In meinem Film hat man es versucht, so darzustellen, die Passion. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es noch schlimmer. Ja, also über diese Sache Frieden mit Gott, Gerechtigkeit, Sündlosigkeit, da herrscht einfach in der Christenheit ein Riesenmangel an Erkenntnis drüber oder besser gesagt an Offenbarung drüber. Ja, gehört haben es vielleicht viele schon, aber die Offenbarung drüber im Herzen, das ist eine ganz andere Liga. Etwas zu wissen ist gut, aber Offenbarung darüber zu haben, das macht es erst richtig aus. Das setzt erst richtig die Kraft frei. Und das ist das Problem der Christenheit. Deshalb sind oft keine oder wenig Gebetserhörungen und sehr wenig Kraft zur Verfügung. Da brauchen wir alle, die ganze Christenheit, viel Offenbarung drüber. Da ist Gebet notwendig. Also denkt dran, betet für die Christen oder jetzt einmal für unsere Gottesgutgemeinschaft, dass wir da alle miteinander noch viel, viel mehr Offenbarung drüber bekommen. Dass wir nicht sagen, ja, weiß ich ja, habe ich schon so oft gehört, habe ich schon wieder gelesen, ist eh klar. Hören und lesen ist gut, bekennen ist noch besser. Aber eine richtige Offenbarung drüber bekommen, dass das sonnenklar ist und das dauerhaft, das macht's aus. Ja, man kann nämlich nur so weit glauben, wie man Erkenntnis hat oder wie man Offenbarung hat aus der Schrift. Du kannst nicht was glauben, was du nicht weißt. Also du kannst auch was Falsches glauben, ja. Das kannst du auch, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es um die biblischen Sachen geht. Und wenn man es nicht weiß, was die Bibel sagt und nicht richtig gelehrt worden ist, kann man das nicht so richtig glauben. Dann glaubt man dummerweise was Falsches und man kann gar nichts dafür. Ich habe erst ein Beispiel gelesen von einem Mann, der hat sich beschwert, weil es in dem Raum, wo sie ihn reingesteckt haben, so finster ist. Aber er hatte keine Erkenntnis über elektrisches Licht. Der kannte das nicht. Ja, es ist schon länger, zurück, das ist klar, jetzt weiß es jeder. Aber damals war das gerade so modern und eingeführt worden, elektrisches Licht. Aber er hat sich beschwert, dass da finster ist in dem Zimmer. Dann hat man ihm erklärt, dass da neben der Türe so ein kleiner Schalter ist. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt plötzlich Licht in diesen Raum. Und er hat eine Erkenntnis darüber bekommen. Das ist vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber vorher wusste er es nicht. Dann hat er es gelesen oder hat man es ihm gesagt. Dann konnte er danach handeln und konnte Licht einschalten. Dann musste er sich nicht mehr beschweren über die Finsternis in diesem Raum. Und das ist eigentlich ein super Beispiel. Wenn ein Christ Erkenntnis bekommt, weil er in der Bibel liest, was Sache ist, was der Name Jesus bedeutet und welche Kraft da drin ist, was am Kreuz alles geschah und dass das für ihn, für den, der das gerade liest, für ihn geschah, dass er es im Glauben nehmen kann und dann auch danach handeln kann, dann auch leben kann, aussprechen kann, na, dann hat er es geschnallt. Dann hat er die Erkenntnis und dann kann er danach handeln. Ja? Und so soll es auch sein. Man, der hat den elektrischen Strom ja nicht gesehen. Er musste das im Glauben tun. Er musste im Glauben hingehen und sagen, jetzt drücke ich mal da drauf, weil die das gesagt haben oder weil ich es gelesen habe. Er sah den Strom nicht, oder? Hast du schon mal einen elektrischen Strom irgendwo gesehen? Den spürst du dann, wenn es dran gelangt an Leitung. Okay, wenn ein Blitz irgendwo runterfährt, sieht man ihn auch. Ja. Aber grundsätzlich den normalen Strom, den sieht man einfach nicht, den spürt man. Oder man merkt, wenn die Birne leuchtet oder die Maschine läuft, jawohl, da ist Strom drauf. Aber als erstes musst du im Glauben den Schalter betätigen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn man es anwendet, wenn man es einsetzt, das Schwert des Geistes, ja, dann wird es auch Auswirkungen haben und den Sieg bringen. Aber wie gesagt, der Satan, der gemeine Kerl, der nutzt diesen Mangel an Erkenntnis bei den Christen schamlos aus. Der fragt nicht, ob er das darf oder nicht. Der ist einfach so gemein. Und so bringt er die Christen in Verwirrung, schafft Zweifel, Unglauben und Frust. Ja, und dann geht die Spirale nach unten. Also immer wieder zurück, was hat Jesus am Kreuz getan? Was sagt uns die Schrift? Was oder wer sind wir in Christus Jesus? Was sind die Verheißungen? Was gehört uns? Welche Vollmacht haben wir? Darf ich zu meinem himmlischen Papa gehen? Ja. Wird mein Gebet erhört? Ja. Wird ein Lobpreis von Gott angenommen? Ja. Bin ich geliebt? Ja. Und so weiter. Dann kommst du wieder ins richtige Fahrwasser. Ja, weil Gott und sein Wort sind sich eins. Gott ist nicht so einer, der sagt, ich sag zwar das so, meint es aber ganz anders. Nein, er meint es genau so, wie er es gesagt hat. Und wie heißt es, kein Strichlein wird verloren gehen oder wird geändert am Wort Gottes. Was Gott einmal gesagt hat, das ist die Wahrheit und da steht er dazu. Das hat er auch so gemeint. Und das muss uns klar sein. Nicht, dass jemand die Bibel liest, naja, so ein Buch, ob das Wort überhaupt stimmt, dann bist du falsch dran. Das ist kein Glaube, das ist Käse. Dir muss klar sein, Gott steht zu seinem Wort. Gott und sein Wort sind eins. Ja, du kannst es nicht trennen. Er wird sein Wort nicht ändern, hat er einmal gesagt. Und das ist so. Wir müssen unser Denken ändern, da oben drin. Und anpassen an das Gotteswort und nicht umgekehrt. Das haben so viele Christen gemacht. Und sogar, dummerweise, auch viele Pastoren haben das gemacht. Dass sie das Wort umgedreht haben und an ihre Vorstellung angepasst haben. Und das ist eine ganz schlechte Sache. Also mach ja das nicht. Dreh nicht das Wort dir hin, was dir ins Konzept passt, sondern nimm das, was du in deinem Kopf hast und passe es dem Wort an. So wird es lebendig, das Wort. Und wenn das Wort lebendig wird, dann bringt der Same Frucht. Könnt ihr euch erinnern an die letzte Predigt? Der Same bringt Frucht, wenn er in unser Herz, in unseren Geist gesät ist, bewässert wird, ja, nicht erstickt wird, dann bringt das Wort dementsprechend die Frucht, die in ihm steckt. Und es geht nur über die Schiene einpflanzen, bewahren, bekennen, glauben, dranbleiben und eben dein Denken, dein Glauben an das Wort anpassen und nicht das Wort verbiegen, dass es irgendwo ein bisschen so schön klingt und annehmbar ist. Ja, dann passt schon. Aber da spielt Gott nicht mit. Gott weicht nicht einen Millimeter von dem ab, was er gesagt hat. Und du musst herausfinden, was für dich gültig ist, was für die Glaubenden im Neuen Bund gültig ist. Nicht, dass jetzt jemand wieder kommt und sagt, ja, genau, die 10 Gebote, das hat er genau so gesagt und hat Mose sogar schriftlich auf Steintafeln gegeben. Ja, das ist schon klar, hat er gemacht. Aber Jesus ist das Gesetzesende. Die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Jetzt läuft es anders. Jetzt spricht der Geist zu uns. Ja, und dann funktioniert es. Jesus ist das Wort. Ja, das Wort wurde Fleisch. Und Jesus sagt nicht etwas und meint was anderes. So machen es viele Menschen, aber Jesus nicht. Ja, hätte er das getan, wäre er ein Lügner und dann wäre er auch ein Sünder gewesen und hätte uns nicht erlösen können. Jesus meint, was er sagt. Und da kannst du dich drauf verlassen, da verlässt du dich auf das Wort und damit verlässt du dich auf Jesus. Viele beten einfach so ins Blaue hinein, so in der Art Glücksspiel. Ja, bete ich mal, schauen wir mal, ob das Glücksrad auf dem richtigen Ding stehen bleibt. Das ist nicht Glauben, das ist Glücksspiel. Das passt nicht zum Wort Gottes, das steht nicht in der Bibel. Und dann ist so, wenn dann ein Problem auftaucht oder gar eine Not, dann haben die Leute keine Grundlage für ihr Gebet. Keine Grundlage aus dem Wort, keine Verheißung, kein Wissen. Und dann wird irgendwo gejammert bei Gott und um Hilfe geschrien, ohne irgendeine Basis. Gott ist oft gnädig, ja. Aber wenn du so eine Basis aufbaust, dann werden viele Probleme erst schon gar nicht auftauchen und Schwierigkeiten oder eine Not schon gleich gar nicht. Weil du immer mit Gott in Verbindung bist, weil das Wort in dir lebt. Und das Wort, das in dir lebt, sendet Kraft aus. Sein Wort ist Geist und ist Leben, haben wir letztens gesagt. Ja, da fließt Geist, da fließt Leben, da wirst du geführt. Sein Wort ist deines Fußes Leuchte und du wirst nicht in die Fettnäpfchen tapfen und du wirst nicht in die Grube fallen. Ja, und wo heißt es mal in der Schrift, und wenn der Gerechte fällt, dann stürzt er nicht hin. Warum stürzt er nicht hin? Weil Gott ihn vorher auffängt. Dann bist du schon mal gestolpert und du stolperst und gerade habe ich mich noch mal abgefangen, oder? Genauso kannst du das sehen. Ein Gerechter, wenn stolpert, wenn er stürzt, der würde eigentlich hinfallen auf die Schnauze, dann ist die Hand des Herrn da. Und er fällt nicht hin. Steht irgendwo in einem Psalm, ich weiß jetzt nicht auswendig, welcher Psalm das ist, aber ihr könnt es suchen. Du musst das Wort kennen. Also, auf was willst du dich sonst verlassen? Auf was willst du dich stellen in deinem Gebet, in deinem Glaubensleben? Wenn du nicht weißt, was geschrieben steht. Jesus hat auch zum Teufel gesagt bei der Versuchung, es steht geschrieben. Das musst du wissen, was geschrieben steht. Das einzig wirklich Vertrauenswürdige auf dieser Welt ist Gottes Wort. Ja, das Wort dessen, der nicht lügen kann. Gott ist integer, er ist zuverlässig und er ist treu. Was Besseres kann uns nicht passieren. So einen, auf den man sich 1000%ig verlassen kann, das ist doch eine super Sache, oder? Wir haben einen dran zeitlich auch. Ich komme schon langsam zum Schluss. Ich habe hier noch Matthäus 7, 24. Da sagt hier Jesus ein Gleichnis. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und sie stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Genauso ist es. Also baue dein Leben auf das Wort. Dann baust du auf dem Felsen, und wenn Schwierigkeiten kommen, dann steht dein Haus, dein Lebenshaus. Also ist Gottes Wort. Es ist wie ein Felsen, wie ein Grundfest. Der Satan möchte, dass du auf Sand baust, damit er dich zu Fall bringen kann. Erst verführt er dich, auf Sand zu bauen, und dann schickt er den Sturm, oder? Aber was ist nun der Sand? Wie ich immer sage, religiöse Meinungen, eigene Vorstellungen, die man sich so zusammengereimt hat oder irgendwo mal aufgeschnappt hat, irgendwelche blöden Lügen, das ist Sand. Wenn es nicht dem Wort Gottes entspricht, ist es Sand. Und dann wird dein Leben in Schwierigkeiten kommen, sobald der Sturm kommt oder die Wasser, der Platzregen, und dann hast du ein Problem. Dann bist du der, der stolpert und auf die Schnauze fällt. Also nicht einfach ohne Gott ein bisschen so dahin tun und dahin wursteln, wie man so schön sagt, mit eigenen Vorstellungen und Meinungen und religiösen Zeug. Oder einfach bloß die anderen nachmachen, sich selber irgendwo ein bisschen sein Glaubensgerüst zusammenflicken und zurechtlegen und weißt aber nicht, ob das biblisch ist oder dem Wort entspricht. Das ist einfach ja, Sand. Was nicht der biblischen Lehre entspricht, ist Sand. Was dem Gesetz entspricht, ist Sand. Wir haben einen neuen Bund, eine neue Zeit ist angebrochen mit Jesus. Das Evangelium ist die Basis, es ist der Fels. Jesus ist der Fels und Jesus ist unterm Strich das Evangelium. Was er am Kreuz getan hat, hat er getan und es wird nie mehr rückgängig gemacht. Es ist ewig gültig und da kannst du dich darauf stellen. Da baust du einfach auf Fels. Das haben wir am Anfang gelesen haben, was der Kämmerer studiert hat in Jesaja 53. Das ist ein Fels, das ist ein sicheres Fundament. Wenn du das hörst und dann dein Leben danach ausrichtest, damit bist du auch ein Täter des Wortes. Ja, weil wenn du nur ein Hörer bist und sagst, ja, wie du gut gepredigt hast und tschüss, dann bist du kein Täter. Aber da schneidest du dich ins eigene Fleisch. Der Jakobus sagt in 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das sind nämlich die, die sich selber betrügen, sagt er. Und in Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Halleluja! Wenn du ein Hörer und Täter bist, wirst du in deinem Tun glückselig sein, sagt er hier. Eindeutig. Aber wer nur hört und nicht tut, der betrügt sich selbst, der schmiert sich selber aus auf gut Bayerisch. Darum predige ich das so gerne und so oft, weil ich möchte, dass die Christen, ihr alle und alle, die irgendwo im Internet das hören, auf den Felsen bauen, glückselig sind in ihrem Tun, gesegnet sind und so weiter. Und in dieser Lehre wollen wir verharren, so wie die Apostel gesagt haben, Apostelgeschichte 2,42. Und sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also in einer neutestamentlich-biblischen Lehre soll man verharren, in dem, was Jesus für uns getan hat. Ja, das sehen wir hier schon wieder im Brechen des Brotes. Um was geht's da? Um das Kreuz, um das Opfer seines Fleisches und seines Blutes. Ja, das ist einfach eine Sache. Die Wahrheiten aus Gottes Wort, die geben deinem Geist Freiheit. Die geben deinem Geist Glauben. Ja, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Ja, und dann kannst du es tun. Erst hörst du, dann glaubst du, dann tust du. Das ist so diese Step by Step. Ja. Und damit kann dein Geist auch die Früchte hervorbringen. Die Früchte des Geistes, wie sie in Galater 5, 22 beschrieben sind, darunter ist auch Friede. Friede, wie wir am Anfang gesagt haben. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und wo kommt der Friede her? Aus deinem Geist, aus deinem wiedergeborenen Geist. Der bringt diese Frucht hervor. Das ist das Schöne und das ist abrufbar. Und da, über diese Schiene will Jesus uns Frieden geben. Den Frieden, den er für uns hinterlegt hat, können wir, wenn unser Geist wach ist, aus unserem Geist heraus schöpfen, abrufen, freisetzen und dann ist vielleicht um dich herum Tohu Wabohu. Aber du hast die Möglichkeit, den Frieden in dir freizusetzen. Und es toucht dich nicht in deiner Seele. Und du bist nicht ganz konfus und du bist nicht fix und fertig, weil sein Friede dich stark macht und weil da seine Kraft und Weisheit dich dann führt und du diese Schwierigkeiten überwindest. Weil dein Haus bleibt stehen, wenn der Wind weht, wenn die Schwierigkeiten sind. Da ist der Friede nicht mehr von deinen Umständen so sehr abhängig. Weil die schlechten Umstände möchten dir den Frieden rauben. Wir wissen ja, wer dahinter steckt, oder? Aber der Heilige Geist in unserem Geist, der wirkt diesen Frieden und deshalb wirst du auch überwinden in der ganzen Sache. Denn wie sagt der Paulus, wo der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja! Er ist der Herr und er schafft alles in deinem Leben, weil er ist Gott und er ist mächtig und er steht zu seinem Wort und er hat nie gelogen. Gut, Leute, da hören wir auf. Jetzt machen wir da noch Lobpreis.